Die Presse.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Eingeborenen.
Diese Aufnahme ist, man merkt es nicht sofort, bald 30 Jahre alt. Genau genommen ist sie aus dem September 1995 und man hört hier Christoph Schönborn beim Gottesdienst im Wiener Stephansdom zum Antritt seines Amtes als Erzbischof von Wien. Gesprochen wird das apostolische Glaubensbekenntnis. Auf YouTube habe ich diesen 7 Minuten langen Zusammenschnitt der Messe von damals gefunden. Eine komplette Übertragung der Messe konnte zumindest ich nicht finden. Was vor bald 30 Jahren begonnen hat, findet morgen am gleichen Ort im Wiener Stephansdom sein Ende. Kardinal Schönborn verabschiedet sich in einem Dankgottesdienst von seiner Erzdiözese. Und eines ist klar, diesmal wird dieses Ereignis natürlich live übertragen und sicherlich nachher auch abrufbar sein. Schönborn wird in wenigen Tagen 80 Jahre alt. Im Ö1-Journal hat er vor einigen Wochen durchblicken lassen, dass er jetzt dann langsam wirklich bereit ist für den Ruhestand.
Das ist der Lauf der Dinge. 30 Jahre ist sehr lang für einen Erzbischof, 33 Jahre insgesamt als Bischof in Wien. Also ich empfinde das als absolut richtig und sinnvoll. Mit 80 darf man gehen.
Hallo und willkommen bei Was wichtig ist am Freitag. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße Sie zu einer Podcast-Folge zum Ende der Amtszeit von Kardinal Christoph Schönborn. 4000 Gäste werden morgen angeblich im Stephansdom erwartet. Mein heutiger Gast in dieser Folge wird auch dabei sein. Es ist Dietmar Neuwirth, der langjährige Ressortleiter des Wien-Ressorts und ausgewiesener Experte für die katholische Kirche in unserer Zeitung. Er sagt uns gleich, warum die morgige Messe ein österreichisches Spezifikum ist. Er meint, in keinem anderen Land Europas würde es so etwas noch geben. Wir erleben morgen eine Art Rendezvous zwischen Kirche und Staat. Ich habe Dietmar Neuwirth auch noch gefragt, was von Kardinal Schönborn nach 30 Jahren im Amt bleiben wird, wo er ihn kritisch sieht und wieso wir eigentlich noch immer nicht wissen, wer sein Nachfolger wird. Hallo Dietmar, schön, dass du da bist.
Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt ist Kardinal Christoph Schönborn fast genau 30 Jahre Erzbischof von Wien und Kardinal gewesen. Ist das eigentlich lang oder kurz, gemessen an seinen Vorgängern?
Naja, gemessen an seinem unmittelbaren Vorgänger ist es extrem lang. Da war er nur relativ kurz. Kardinal Hans-Hermann Grohr war nur relativ kurz im Amt. Kardinal König war auch bis zu seinem 80. Geburtstag im Amt, also da war es eine ähnlich lange Zeit. Verglichen mit anderen Funktionen und Ämtern, Politik und so weiter, ist es natürlich eine Ewigkeit.
Ja, also das heißt, man kann schon davon sprechen, dass an diesem Wochenende oder jetzt in diesen Jänner-Tagen eine Ära zu Ende geht. Wie würdest du die denn umschreiben, diese Ära Schönborn?
Ja, eine sehr vielfältige, eine sehr schwierige Ära war es auf jeden Fall. Es war aber jedenfalls eine Ära. Er ist tatsächlich in die Fußstapfen seines Vorvorgängers, Kardinal Franz König, getreten, der auch in der Weltkirche von großer Bedeutung war. Der Beginn seiner Ära war durch die Affäre Grohe und durch die Auseinandersetzungen zwischen den österreichischen Bischöfen ein extrem holpriger, hat er sich auch sehr schwer getan, einfach auch deshalb, weil er, wie er selber auch einmal gesagt hat, direkt vom Lehrstuhl in den Bischofsstuhl gehievt wurde. Er hatte also sehr wenig als Theologieprofessor, als Dogmatiker, als Hochschulprofessor, relativ wenig Erfahrung logischerweise in der Seelsorge. Und er hat sich im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte sicher auch weiterentwickelt und entwickelt auch mehr in eine pastorale Richtung, wenn man das so sagen kann.
Ja, und bevor wir gleich weiterreden, gebe ich Ihnen zur besseren Orientierung ein paar biografische Details zu Christoph Schönborn.
Mit 11 Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, wirklich die persönliche Erfahrung, dass Jesus mich ruft.
Ja, aber vor diesem Ruf, den Schönborn da gerade angesprochen hat und der sein Leben zweifelsohne besonders prägen sollte, kommt Schönborn natürlich erst einmal auf die Welt. Und zwar in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs, am 22. Jänner 1945. Er wird als erstes von 4 Kindern seiner Eltern geboren. Der Vater war im Krieg, im Einsatz, hat aber offenbar auch dramatische Erlebnisse gehabt und darüber nicht wirklich gesprochen, erzählen die Kinder später. Die Familie versucht erst in Niederösterreich, dann in Graz unterzukommen und landet schließlich in Schruns in Vorarlberg und bleibt dort. Nachdem Christoph Schönborn Gottes Ruf so früh erreicht, bleibt er dabei und tritt 1963 nach der Matura in den Dominikanerorden ein. Er verbringt dann sein Noviziat in Warburg in Westfalen, studiert Philosophie und katholische Theologie in Walberberg bei Köln, Wien und in Paris. Und er wird am 27. Dezember 1970 in der Wiener Dominikanerkirche von Erzbischof Franz König zum Priester geweiht. Im Juli 91 ernennt ihn dann Papst Johannes Paul II. Zum Titularbischof von Sutrium und zum Weihbischof in Wien. Und im September 1995 wird Schönborn dann als Nachfolger des zurückgetretenen Hans-Hermann Gröhr als Erzbischof von Wien geweiht. Schönborn war Teilnehmer am Konklave 2005 unter Papst Benedikt XVI. Und von 1998 bis 2020, also sehr lange, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz. Im Oktober 2019 bittet Christoph Schönborn dem Kirchenrecht gemäß seinen Amtsverzicht mit Erreichen des 75. Lebensjahres zum 22. Januar 2020 an. Papst Franziskus nimmt dieses Angebot jedoch nicht an und belässt Schönborn im Amt. Wir werden jetzt gleich ein bisschen genau darüber sprechen, was denn das bedeutet. Ja, und am 18. Jänner 2025, also in 4 Tagen, wird Christoph Schönborn 80 und verabschiedet sich mit einem Gottesdienst als Erzbischof von Wien. Dietmar, jetzt wissen wir, Kardinal Christoph Schönborn wird am 22. Jänner 80 und morgen Samstag gibt es ihm zu Ehren diesen großen Dank- und Segensgottesdienst im Stephansdom. Was wird denn da genau passieren eigentlich?
Also schon jetzt einmal herzliche Gratulation dem Christoph Schönborn, dem Herrn Kardinal, zu seinem Geburtstag. Das ist ein Gottesdienst, der fast als Staatsakt irgendwie zu verstehen ist, als eine Art Rendezvous zwischen Kirche und Staat. In dieser Form gibt es derartige Abschiede von einem Bischof, sonst glaube ich nirgendwo auf der Welt, nicht einmal mehr in Polen. Es wird live vom Fernsehen übertragen. Ich habe heute erst mit einem deutschen Kollegen gesprochen, der gemeint hat, es sei völlig undenkbar in Deutschland, eine derartige Verabschiedung des Bischofs. Das wird eine lange Messe, wo auch der Bundespräsident nicht nur in der Bank sitzen wird, sondern auch eine kurze Rede halten wird. Er wird nicht predigen, das macht dann, glaube ich, das behält sich der Herr Kardinal dann schon selber vor, aber wird eine Rede halten. Es werden Bundeskanzler, Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig etc. erwartet und dieser Dankgottesdienst ist zumindest auch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Es wird im Rahmen dieser Messe eine gemeinsame Tauferneuerung stattfinden von Kardinal Schönborn und allen anderen, den Spitzenvertretern aller anderen christlichen Kirchen. Das wird beim Taufbecken im Stephansdom stattfinden. Das ist ein sehr schönes, sehr interessantes Zeichen, weil die Taufe ja alle christlichen Kirchen vereint. Und das ist ein sehr schönes Zeichen, ein sehr ökumenisches Zeichen und beweist, dass Kardinal Christoph Schönborn Ökumene sehr wichtig war in seiner Amtszeit und auch noch immer ist. Österreich ist ja sicher ein Vorreiter, auch international, was den Dialog, was das Gespräch, zum Teil die Zusammenarbeit mit den anderen Kirchen, aber auch mit den anderen Religionsgemeinschaften betrifft. Man darf nicht vergessen, vor wenigen Tagen erst hat Christoph Schönborn auch am Ende seiner Amtszeit eine sogenannte Wiener Erklärung mit den beiden anderen Spitzenrepräsentanten der Religionen, die sich auf Abraham beziehen, nämlich dem Judentum und dem Islam, diese eine Erklärung gegen Hass und Gewalt, gegen den Missbrauch von Religion abgegeben, einen feierlichen Rütli-Schwur, wenn man so will. Und Dann finde ich persönlich auch noch ein sehr interessantes, versöhnliches Zeichen, das so ganz zu Kardinal Schönborn passt. Bei der Messe werden nicht nur alle österreichischen Bischöfe rund um ihn sein, die werden konzelebrieren, wie man das unter uns Experten sagt, also sie werden die Messe, der Messe gemeinsam vorstehen, sondern auch alle seine Generalvikare, Nikolaus Karsa, Franz Schuster und auch den ersten Generalvikar, den er bestellt hat, also 1995 im September Erzbischof Helmut wurde.
Schüller.
Richtig, sehr gut vorbereitet, Frau Kollegin.
Aber jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen, weil über ja. den Helmut Schüller sprechen wir dann auch noch. Also die werden auch alle dabei sein.
Die werden auch alle dabei sein und wird auch konzelebrieren. Und das ist ein sehr interessantes und sehr schönes Zeichen.
Okay. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass das so ein außergewöhnlich, in Europa auch außergewöhnlicher Akt ist, dass das so zelebriert wird mit Live-Übertragung im Fernsehen und Gästen der Politik. Warum ist das bei uns so anders und warum ist das nicht einmal in Polen, das ja auch eher als sehr katholisch gilt, und auch in Deutschland nicht mehr üblich oder gar nicht mehr vorstellbar?
Ja, na, weil Österreich halt doch noch aus seiner Tradition her und Geschichte her noch zutiefst katholisches Land ist, erstens. Und zweitens, weil sich dieser Kardinal Christoph Schönborn einen großen Vertrauensvorschuss, oder er stößt auf großes Vertrauen, das sieht man auch, ihn hat man auch in einer Umfrage zuletzt gesehen, er rangiert da, was das Vertrauen betrifft, in den Kategorien des Bundespräsidenten, also ganz weit oben, ihm wird viel mehr von der Bevölkerung Vertrauen entgegengebracht als der Institution, als der Institution Kirche. Und es wird auch in Österreich erkannt, welche Bedeutung er nicht nur für Österreich hatte, sondern auch in Rom und auch für die Weltkirche. Ich weiß nicht, ob wir darauf auch noch zu sprechen kommen.
Ja, unbedingt. Das wollte ich gerade sagen. Gutes Stichwort. Das wollte ich gerade sagen. Bevor wir nach Rom kommen, muss man ja vielleicht noch zur Einordnung, ich habe es kurz erwähnt, schon in dem biografischen Abriss, es heißt immer, dass jetzt Papst Franziskus voraussichtlich rund um den 80er, um den Geburtstag von Kardinal Christoph Schönborn, ihn aus dem Dienst entlassen wird. Das ist aber bisher immer noch nicht passiert. Man wartet darauf. Wieso denn eigentlich nicht? Und dazu gibt es ja die Vorgeschichte, die ich jetzt auch schon vorher erwähnt habe, dass er schon mit 75 eigentlich ganz gesagt hat, er würde gerne aus dem Amt scheiden. Und das hat ihm der Papst damals auch nicht ermöglicht.
Ja, da gibt es zwei Dinge dazu zu sagen. Erstens einmal, jeder Bischof, mit Ausnahme des Bischofs von Rom, also mit Ausnahme des Papstes, muss laut Kirchenrecht mit Vollendung des 75. Lebensjahres um seinen Rücktritt in Rom ansuchen.
Aha, das muss jeder.
Das muss jeder
heißt,
machen.
Das war nichts Außergewöhnliches.
Nein, das war überhaupt nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist es eher, wenn jemand vorher schon, was auch selten vorkommt, wenn jemand schon vorher um seinen Rücktritt ansucht. Im Normalfall wird auch angenommen, rund um den 75. Geburtstag, in besonderen Fällen, als Zeichen der besonderen des besonderen Vertrauens, der besonderen Wertschätzung, wird dann verlängert, maximal eben bis zum 80. Lebensjahr. Mit dem Datum, also mit dem 80. Geburtstag, darf dann ja der entsprechende Bischof, beziehungsweise Kardinal, darf der entsprechende Kardinal ja auch nicht mehr am Konklave, an der Papstwahl teilnehmen. Warum hat es so lange gedauert? Christoph Schönborn erreicht erst seinen 80. Geburtstag am 22. Jänner. Soweit ich weiß, ist ihm schriftlich vom Staatssekretariat mitgeteilt worden, dass sein Rücktrittsgesuch an diesem Tag angenommen werden wird. Und dann wird es eben spannend, egal was Medien berichtet haben. Medien haben schon vor Weihnachten erwartet und haben schon auch alle möglichen Namen in Stellung gebracht, die ihm angeblich nachfolgen werden. Ob dann danach sofort auch der Nachfolger ernannt wird, ist zumindest mir nicht bekannt. Aber es ist zu erwarten, dass es nicht allzu lange dauern wird, weil ja das Erreichen des Geburtstages jetzt nicht etwas ist, was direkt ist, kein Ereignis, das vom Himmel fällt. Darauf hat man sich ja vorbereiten können, jahrelang schon.
Jetzt heißt ja immer, dass Kardinal Schönborn in Rom sehr angesehen ist und ein wichtiger Mensch ist dort sozusagen. Dennoch jetzt für mich von außen betrachtet, der sich nicht so viel mit diesen auch Hierarchien beschäftigt, hat man denn einfach den Eindruck, wenn er dieses Gesuch auf Amtsverzicht, auch wenn es sozusagen nach Kirchenrecht für alle gilt, eingereicht hat und der Papst hat ihm diese Bitte nicht gewährt bis dato, hat man das Gefühl, das Verhältnis zwischen den beiden ist jetzt vielleicht nicht so groß, weil er hätte ja vielleicht schon früher sagen können, so danke für deine Dienste, wir haben gehört, dass es jetzt genug für dich ist.
Ja. Nein, es, wie gesagt, wie ich vorhin schon versucht habe zu erklären, ist es genau umgekehrt. Das ist ein Zeichen dafür, dass man ihn für fast unersetzlich hielt, wie sehr man ihn schätzt. Es wäre, also bei Bischöfen, es hat in Österreich auch Bischöfe gegeben, die sofort am selben Tag, als sie 75 Jahre alt wurden, sofort, wo sofort das Rücktrittsgesuch angenommen wurde. Das ist also eher dann der Fall, wenn der Vatikan auch den Eindruck hat, es ist tatsächlich genug.
Okay, verstehe.
Und ja, Kardinal Schönborn mag vielleicht ein wenig, wie soll ich sagen, kokettiert haben. Natürlich ist es, er ist ja schon seit einiger Zeit nicht mehr Vorsitzender der Bischofskonferenz. Er ist aber, und das sagt er auch in seinen Abschiedsinterviews, die er gegeben hat, er hat sehr gerne die Diözese Wien, die Erzdiözese Wien sehr gerne geleitet.
Ja. Ich muss dich natürlich auch fragen, weil ich neugierige Journalistin bin, was du glaubst, wer wird der Nachfolger?
Gibt was ich es? Glaube, kann ich oder, leichter beantworten,
ja, als du weißt.
Nachfolger wird. Also als wer Nachfolger wird. Das ist wirklich Kaffeesud lesen. Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich könnte jetzt zehn Namen hervorzaubern, ist aber relativ sinnlos, weil gerade dieser Papst auch für Überraschungen sorgen kann. Der Vorsitzende der Bischofskonf, also der zweitwichtigste Bischof in Österreich, ist natürlich der Erzbischof von Salzburg, der selbst wieder, oder die Salzburger selbst sagen ja, dass das eigentlich der wichtigste Bischofssitz ist, weil auch der älteste Bischofssitz Österreichs ist. Franz Lackner, aber der ist auch Vorsitzender der Bischofskonferenz jetzt, aber das wäre eine, wie soll ich sagen, das wäre die risikoloseste und, muss man auch sagen, fantasieloseste Berufung.
Warum fantasielos?
Weil es die logischste wäre und weil Franz Lackner jetzt wirklich nicht für einen Generationswechsel steht.
Aber vielleicht ist das genau die Frage, die Menschen, die eben auch nicht so nah dran sind, über die man ihnen das noch besser erklären kann. Galt Schönborn als konservativer, als wie würdest du ihn umschreiben und was wäre jetzt in seiner Nachfolge sinnvoll, also da diesen Weg weiterzugehen oder eben ganz was anderes, was Progressiveres oder was wieder Konservativeres, je nachdem, wie du
weißt. Erstens einmal ist es schwierig mit den Etikettierungen. Am Anfang war Christoph Schönborn sicher, also als Hochschulprofessor, als Dogmatiker nach Wien kam, zuerst als Weihbischof, dann als Bischof, galt er sicher als Konservativer, hat sich aber dann weiterentwickelt und ist dann durchaus zu einem Theologen, zu einem Bischof, zu einem Kardinal geworden, der zwischen den Lagern sehr gut vermittelt hat. Man kann das sehr gut sehen an seinem Auftreten in der Familiensynode. Da ging es darum, in Rom bei einem Treffen von Bischöfen, ob jetzt Katholiken, die sich staatlich scheiden haben lassen, ob die zu den Sakramenten zugelassen sein sollen oder nicht. Bis dorthin hat das Kirchenrecht ihnen das verboten. Und da war vor 10 Jahren, also das war 2014, 2015, waren da große Auseinandersetzungen darüber in Rom unter den Bischöfen. Da hat ein gewisser Christoph Schönborn die deutsche Sprachgruppe geleitet. Damals gab es im Gegensatz zur letzten Bischofssynode, wo Deutsch keine Amtssprache unter Anführungszeichen mehr war, damals gab es noch die Deutsch als Amtssprache. Und da war der sehr konservative Präfekt der damaligen Glaubenskongregation, war damals der Herr Gerhard Müller in dieser Gruppe und genauso ein sehr liberaler Kurienkardinal Walter Kasper und mehrere Augenzeugen haben berichtet, also Kardinal Marx beispielsweise aus München, der auch in dieser Gruppe war, dass es nur durch die Vermittlung von Kardinal Schönborn gelungen ist, in dieser Frage zwischen den beiden Lagern, die sich einander diametral gegenübergestanden sind, einen Kompromiss gefunden zu haben. Und dieser Kompromiss hat dann auch Ausdruck im Synodenpapier gefunden, in einer Fußnote, wo der Papst es dann in Ausnahmefällen freigestellt hat, den Seelsorgern beziehungsweise erlaubt hat, auch Geschiedenen, die zivilrechtlich wiedergeheiratet haben, die Kommunion geben zu dürfen. Und dieses Papier des Papstes, das dann nach der Synode veröffentlicht wurde, hat Kardinal Christoph Schönborn im Vatikan vorgestellt, also für den Papst der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Das zeigt also, welche Bedeutung Kardinal Christoph Schönborn bei dieser Synode hatte. Mhm. Dass er auch bei anderen Synoden, wie jetzt zuletzt bei der großen Synode, wo es um Synodalität für die Kirche gegangen ist und so weiter, für den Papst große Bedeutung hatte und von Wichtigkeit war, ist klar. Er war ja, Christoph Schönborn war ja an einer wichtigen Stelle 22 Jahre lang im Sekretariat der Bischofssynode und hat da also auf alle Synoden, also auf alle Zusammentreffen von Bischöfen auf Feldebene, die es gegeben hat, während dieser Zeit einen großen Einfluss gehabt.
Mhm. Wenn man jetzt das, was du auch schon erwähnt hast, sein Zugehen auf die anderen christlichen Kirchen, aber auch auf die anderen Religionen ansieht, dann fragt man sich ja heute in einem modernen Staat 2025, ob es überhaupt einen anderen Umgang damit gäbe. Weil, also du hast jetzt betont, dass er da sehr wichtige Rolle eingenommen hat und sehr öffnend war, was die katholische Kirche anbelangt. Aber ich frage mich, kann man überhaupt heutzutage noch sich verschließen, den anderen Religionen und den anderen Kirchen?
Ja, sollte man nicht, ohne dass man die eigenen Standpunkte aufgibt. Aber man sieht ja auf Weltebene, wie der ökumenische Dialog ein sehr zäher ist. Also gerade mit den evangelischen Kirchen ist auf Weltebene, geht momentan relativ wenig weiter. Man ist schon sehr weit gekommen, aber jetzt spießt sich halt an manchen Dingen, beispielsweise an der Amtsfrage. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Mehr Fortschritte hat es zuletzt mit den orthodoxen, im Gespräch mit den orthodoxen Kirchen gegeben. Jetzt lassen wir mal das große Moskauer Patriarch außen vor, wo es Probleme jetzt ganz anderer Art gibt. Aber für uns ist das selbstverständlich, da hier in Mitteleuropa sitzend, aber in anderen Weltgegenden ist das zum Teil noch lange nicht state of the art.
Mhm. Wenn wir jetzt auch schon noch mal zurückgehen zu seiner Anfangszeit, eben wie gesagt September 95 ernannt worden zum Nachfolger damals schon von dir erwähnten Vorgänger Kardinal Hermann Grohr, der so schnell abgelöst werden musste, weil es diesen Skandal um Missbrauch in der Kirche rund um ihn gab. Und damals hat Schönborn dann gleich, im gleichen Jahr noch oder so ziemlich zeitnah Helmut Schüller zu seinem Generalvikar ernannt, aber ihn dann doch einige Jahre später wegen tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten wieder aus dem Amt entlassen. Was war da eigentlich damals los und wie hast du diese 5 Jahre oder diese paar Jahre, die ersten Jahre erlebt? Wie schwer hat sich Schönborn auch getan mit diesem Thema? Da ist etwas sehr Großes passiert, ein großer Missbrauch, der aufgedeckt wird. Das war damals auch eine riesen journalistische Geschichte.
Ja, natürlich.
Wir müssen da hinschauen und ich glaube, Schüler war ja immer der gesagt hat, ja, wir müssen da hinschauen, wir müssen was tun.
Mhm. Ja, das sind zwei Dinge sehr richtig gesagt worden. Nur eines stimmt, glaube ich, so nicht um der historischen Wahrheit willen. Helmut Schüller wurde von Christoph Schönborn nicht im Zusammenhang mit dem Missbrauch,
ja,
mit der Missbrauchssache.
Entlassen.
Es hat andere Gründe gegeben, kann ich gleich darauf zurückkommen. Die gesamte Situation war natürlich extrem belastend für einen jungen Bischof, der keine Erfahrung noch hatte, weder in der Leitung einer Pfarre und schon gar nicht einer Diözese. Und natürlich die Vorwürfe gegen Kardinal Hans-Hermann Grohr und die öffentliche Debatte darüber und das Verhalten von Hans-Hermann Grohr, der geschwiegen hat zu den Vorwürfen, waren eine ganz, ganz schwierige Situation und hat auch zu schweren Zerwürfnissen innerhalb der Bischofskonferenz geführt. Ich sage nur den Namen Kurt Krenn, der damals einer der großen konservativen Wortführer war, die an keinem Mikrofon vorbeigegangen sind und die in aller Deutlichkeit sich auch gegen Christoph Schönborn, der damals ja noch nicht Kardinal war, gegen den Erzbischof gewendet haben. Kurt Krenn, muss man sich erinnern, hat am Petersplatz mit dem Petersdom im Hintergrund öffentlich in die Kameras von Lügen und von Lügnern gesprochen im Zusammenhang mit einem Bericht der Bischofskonferenz an den Vatikan. Also es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und Kardinal Schönborn hat dann aber im Jahr 1998 mit einigen wenigen anderen Bischöfen eine öffentliche Erklärung abgegeben, wonach er zur moralischen Gewissheit gelangt ist, dass die Vorwürfe gegen Kardinal Hans-Hermann Schoer im Grohe im Wesentlichen zutreffen. Das ist natürlich auch etwas, was nicht selbstverständlich ist für einen Kardinal. Also da hat er sicherlich sehr großen Mut bewiesen, den er auch dann gebraucht hat, als es zu einer Auseinandersetzung mit Angelo Sodano gekommen ist, dem mächtigen Kardinaldekan, dem Kardinal Schönborn in einem Gespräch, das eigentlich off the records geführt war, mit dem Kardinal Schönborn Sodano vorgeworfen hat, die Vorwürfe gegen Grohe nicht entsprechend untersucht haben zu lassen und dass er sie verduschen habe wollen. Da hat es zum einzig mir bekannten Zerwürfnis geführt und da wurde er dann sogar von Benedikt XVI., seinem Professor und seinem Du-Freund, nach Rom zitiert deshalb. Die Sache mit Helmut Schüller hat andere Gründe. Helmut Schüller ist, glaube ich, Christoph Schönborn zu mächtig geworden. Er hat sehr auf Strukturreformen schon damals gedrängt und wollte ihn einbremsen, was ihm nur zum Teil geglückt ist. Ja, das ist der Grund, glaube ich, für die Entlassung dann im Jahr 1999. Hat meines Wissens mit Missbrauch, mit dem vorgehenden Missbrauch
okay, also, nichts zu tun. Okay, verstehe. Okay, ich dachte, dass das nicht direkt damit zu tun hat, aber irgendwie eine Folge war dieser unterschiedlichen Tempi, wie man damit.
Ja, na gut, Helmut Schüler hat ja dann auch.
War natürlich progressiver, oder?
Genau, hat er dann die Pfarrerinitiative auch gegründet mit seinem Aufruf zum Ungehorsam etc. Ja. Also, der war natürlich und ist bis heute natürlich ein bisschen anders gestrickt als Christoph Schönborn.
Aber würdest du sagen, rückblickend betrachtet, in diesen drei Jahrzehnten auch, ist die österreichische katholische Kirche mit diesem ganzen Thema Missbrauch dann fortschrittlicher umgegangen oder ist und wo stehen wir da heute?
Ja, also sie ist sicherlich im internationalen Vergleich, wahrscheinlich hat sie eine Vorreiterrolle. Das wird dann und wann auch gesagt, es wurde diese berühmte Glasnik-Kommission gegründet. Da war Österreich das erste Land und es gibt auch nur ganz wenige, die dem bisher gefolgt sind. In anderen Ländern gibt es noch immer, auch in Deutschland beispielsweise oder in Italien, Diskussionen, wie Opfer entschädigen, ist das falsche Wort, aber wie man mit Opfern umgeht und wie man da eine Art von Schadenszahlungen machen kann. Da war Österreich sicherlich Vorreiter und das ist sicherlich Christoph Schönborn zu verdanken, dass diese Kommission gegründet wurde. Insofern ist da Österreich sicher ein Role Model.
Jetzt muss man aber sagen, wenn man sich die Entwicklung der katholischen Kirche in diesen drei Jahrzehnten ansieht, ist es zumindest in einer Sache kein Erfolgsmodell oder keine Erfolgsgeschichte, nämlich was die Zahlen der Gläubigen oder der Mitglieder der katholischen Kirche anbelangt. Es könnte sein, dass wir demnächst unter die 50%-Marke sinken der Bevölkerung. Das war vor 30 Jahren, als Kardinal Schönborn in sein Amt gekommen ist, lag diese Zahl noch bei 75%. Was ist da passiert und hätte ein Kardinal das ändern können überhaupt? Oder ist das lag das so und so nicht in seiner Hand?
Ja. In Kardinal Schönborn sagt selber, in Wien ist während seiner 30 Jahre die Zahl der Katholiken um 20% zurückgegangen. Der Katholikenanteil in Wien bewegt sich jetzt um die 30%. Es wird bald wahrscheinlich die Zahl derer, die ohne Bekenntnis sind, die Zahl der Katholiken in Wien übersteigen. zumindest in der Stadt Wien, im Vikariat Wien. Und natürlich, wie du völlig richtig gesagt hast, die Zahl der Katholiken ist sukzessive zurückgegangen. Also das sind Dinge wie Säkularisierung, Individualisierung etc., die ein Kardinal schwer bis gar nicht beeinflussen kann. Also ein völlig anderer Lebensstil, ein Lebenswandel. Da gibt es alle möglichen Studien auch über Religiosität, ob Menschen noch Religion sind und wie sie sich ihre eigene Religion zum Teil selbst zurechtzimmern. Man muss natürlich dazu sagen, dass dieser Schwund an Mitgliedern in Institutionen ja auch andere Institutionen betrifft. Parteien beispielsweise ist jetzt keine Entschuldigung, aber nur soll das Ganze irgendwie in ein größeres Bild stellen. Natürlich, die Zahl der Kirchgänger ist auch dramatisch zurückgegangen. Es ist überhaupt keine Frage. Für Menschen wie Christoph Schönborn, der sagt auch selber, ist das jetzt kein großes Unglück. Er sagt, wir können nicht zurück in die 50er Jahre, wir wollen auch dorthin, gar nicht zurück in die sogenannte Volkskirche. Dort war auch nicht alles wirklich von Überzeugung und von Glauben geprägt. Da gab es vielen sozialen Druck auch, der Menschen dazu bewegt hat, zum Messgang beispielsweise.
Zum Abschluss stelle ich dir die fast idente Frage vom Beginn noch einmal, weil wir jetzt einfach mehr von Christoph Schönborn erfahren haben in den letzten 25 Minuten. Was bleibt von ihm?
Ich könnte sagen, ich gebe fast idente Antwort. Nein, aber es bleibt erstens einmal tatsächlich ein Loch, sicherlich auch, also in der österreichischen Kirche jedenfalls, weil egal wer immer sein Nachfolger wird, er wird logischerweise weder die Bekanntheit noch dieses Standing haben, das sich Kardinal Christoph Schönborn im Laufe der Jahre erarbeitet hat. Und es bleibt schon auch ein Loch in der Weltkirche, muss man sagen, ohne jetzt irgendwie pathetisch sein zu wollen, aber weil er doch in vielen Fällen, er war auch für den Vatikan, er war im Iran, in Ägypten, er hat viele Auslandsreisen auch durchgeführt und hat dann nach Rom berichtet. Das wird sicher bleiben.
Aber gibt es irgendetwas, was du an ihm nicht so gut fandest?
Naja, er war mir manchmal, ja, na gut, man kann, was man kritisch sehen kann, ist, dass er dadurch, dass er den Konflikt, den es zu Beginn seiner Amtszeit innerhalb der Kirche gegeben hat, zwischen den unterschiedlichen Lagern und sogar in der Bischofskonferenz selber, er hat den Konflikt befriedet. Der Preis war halt, dass es gibt Ruhe, Stille, manche sagen Friedhofsruhe, dass eine gewisse Friedhofsruhe in der katholischen Kirche herrscht, was schade ist, weil gewisse öffentliche, größere öffentliche Kundgebungen oder Zusammentreffen wie Katholikentag etc. hat man dann nach der Dialogveranstaltung Dialog für Österreich hat man dann einfach gescheut und hat man nicht durchgeführt. Er sagt ja selber von sich, hat er mal gesagt in einer Rede, ich glaube, als er Ehrenbürger von Wien wurde, war das auch vor kurzem erst im Staatssenatssitzungssaal des Roten Wien, hat er gemeint, manche werfen mir vielleicht nicht ganz so unrecht vor, dass ich manchmal zu diplomatisch war. Aber das ist sein, wie soll ich sagen, das ist auch ein großer Vorzug von ihm. Und er hat gerade zuletzt sich auch immer wieder politisch geäußert, nicht gerade zur Freude der jeweils Regierenden. Ich erinnere nur an Schwarz-Blau, wo es Auseinandersetzungen auch unter Kurz und Strache gab um die Ausländerpolitik.
Dietmar, du wirst für uns dir auch den Gottesdienst morgen ansehen oder ihm beiwohnen und darüber berichten. Und ich gehe jetzt mal davon aus, oder ich sage mal gleich dir, du bist fix eingebucht, wiederzukommen, wenn dann der Nachfolger feststeht.
Sehr gerne, ich bin selbst schon
in dem
gespannt.
Fall muss man auch nicht gendern, es wird sicher der Nachfolger sein.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch.
Aber ich freue mich sehr, wenn du wiederkommst und uns dann erzählst, was vom neuen Bischof.
Ich werde mich zumindest. Ich danke vielmals.
Halten ist. Danke dir. Ja, und wie bereits erwähnt, findet ja morgen Samstag um 14 Uhr der große Dank- und Segensgottesdienst im Stephansdom in Wien statt. ORF 2 überträgt das Ganze bereits ab 13.20 Uhr und auch wir berichten davon, und zwar in der Presse am Sonntag ausführlich. Und wir besuchen auch jenes Kloster in Wien-Brigittenau, das eine Niederlassung der Dominikanischen Ordensfamilie der Gemeinschaft vom Lamm in Wien ist und in dem Christoph Schönborn seine Pension verbringen will, wie er gesagt hat. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten gleich im Podcast-Feed Ihrer Wahl oder auf YouTube im Kanal Presse Podcasts oder natürlich, Sie können unsere Podcasts auch immer in unserer App hören. Das Audioteam der Presse freut sich außerdem über Feedback. Schreiben Sie uns gerne unter podcast@diepresse.com, wenn Sie Lob, Anregungen oder Kritik für uns haben. Danke fürs Zuhören, sagen heute Anna Wallner und Dietmar Neuwirth. Machen Sie es gut und auf bald.